400 ICE-Züge, über 34.000 Kilometer Gleisstrecke, rund 5.400 Bahnhöfe. Die Infrastruktur, die die Deutsche Bahn betreibt, ist für die Mobilität entscheidend. Und sie ist auch eine Schnittstelle zur Wasserwirtschaft. Denn wo Züge fahren, entstehen Abwässer, etwa aus modernen Vakuumtoiletten, die mit weniger als einem Liter Wasser pro Spülgang auskommen. Wo Gleise liegen, muss Wasser abfließen. Entlang der Gleise verbirgt sich unter der Oberfläche ein weit verzweigtes technisches Entwässerungssystem mit über 8000 Kilometern Länge. Dieses Entwässerungssystem ist für die Sicherheit und Nachhaltigkeit des Schienenverkehrs unverzichtbar. Und wo Bahnhöfe gebaut und betrieben werden, braucht es Regenwassermanagement, schadstofffilternde Systeme und klimaangepasste Flächen. Bahnhöfe werden so zu Ressourcensparern und Umweltvorreitern, mit dem Ziel, Umweltschutz, Sicherheit, aber auch Barrierefreiheit zu vereinen. Herzlich willkommen bei Kanal Royal, dem Podcast der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Mein Name ist Lisa Pross. Heute spreche ich mit meinem Gast über die Bahn als Akteur der Klimaanpassung, über technische Innovationen für Ressourcenschonung und über die Frage, wie sich Nachhaltigkeit in einem Infrastruktur konkret umsetzen lässt. Mein heutiger Gast leitet den Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutschen Bahn. Sie ist verantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns und ist eine starke Stimme für Umweltbewusstsein und Zukunftsfähigkeit im Mobilitätssektor. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Katrin Habenschaden.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Habenschaden, wir starten bei Kanal Royal immer mit einer Kurzfragerunde. 5 schnelle Fragen. Die erste wäre, Ihr Lieblingsbahnhof, so rein atmosphärisch?
Rein atmosphärisch mag ich tatsächlich die großen Hauptbahnhöfe ganz gerne. Kann mir gar nicht festlegen, welcher mir da der liebste ist, weil da einfach so viel Trubel, so viel Ankommen, so viel los ist. Jetzt mein absoluter Lieblingsbahnhof ist der bei meiner Familie in München-Aubing, weil ich da halt schlicht und ergreifend ankomme und dann einfach weiß, wo ich bin und weiß auch, das Wochenende steht vor der Tür.
Schöner Grund. Meiner ist tatsächlich Leipzig. Ich mag diese Kopfbahnhöfe und die Atmosphäre und finde, Leipzig vereint Modernität und auch Tradition. Mhm. Nachhaltigkeit bei der Bahn, eher Marathon oder Sprint?
Absoluter Marathon. Wir haben zwar natürlich immer mal wieder Projekte, die dann auch einen Sprintcharakter haben, aber Nachhaltigkeit ist immer und damit auch bei der Bahn ein totaler Marathon.
Wenn
Sie würde schon fast sagen, ein Ultramarathon.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn Sie eine Entwässerungsanlage wären, wären Sie lieber ein Schacht oder ein Rückhaltebecken?
Ich muss ganz offen sagen, erstmal klingen tut so ein Rückhaltebecken dann schon mal besser. Von daher, ich entscheide mich mal dafür.
Hätte ich auch. Regenrückhaltebecken sind immer so ein bisschen sauberer. Was war Ihr letzter Aha-Moment in Sachen Wasser?
Ich muss sagen, dass ich da gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viele Aha-Effekte hatte oder Erlebnisse, aber nicht im Guten, also weil ich es wirklich immer wieder überraschend, erschreckend finde, wie schnell dann auch in einem mitteleuropäischen Land wie Deutschland an der einen oder anderen Stelle, gerade nach den Hitzeperioden, dann auch wirklich das Wasser ein Thema und ein Problem wird. Also ich rede von Wasserknappheit dann natürlich, ne, regionale.
Ja, auf jeden Fall. Ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen. In unserer ersten Folge von Kanal Royal hatten wir zu Gast Sven Plöger. Und der hat auch sehr viele Aspekte der Klimawandelfolgen auf den Wassersektor thematisiert. Wer also diese Folge noch nicht angehört hat, lohnt sich. Frau Habenschaden, 3 Worte, die die grüne Transformation der Bahn beschreiben.
Die grüne Transformation bei der Bahn ist einerseits in unserer Konzernstrategie verankert. Und wenn ich sie jetzt charakterisieren würde, dann ist sie für mich ein Herzstück der Bahn, ein Teil der DNA und sie ist auf alle Fälle ganzheitlich. Das heißt, sie betrachtet alle Aspekte der Transformation, der ökologischen Transformation, also jetzt nicht nur den Klimaschutz, aber auch nicht nur die Klimaresilienz, sondern wir betrachten genauso den Ressourcenschutz und wir betrachten genauso auch den ganz klassischen Natur- und Umweltschutz.
Klingt gut.
Waren jetzt viel mehr als 3 Aspekte.
Das ist okay.
Ich
das
entschuldige
ist okay.
Mich
trotzdem,
im Nachhinein.
War trotzdem kurz. Ja, heute soll es ja nicht um Fahrpläne, sondern um Zukunftspläne gehen. Und deswegen würden wir mal einsteigen in die tiefergehenden Fragen. Ja, Frau Habenschaden, Sie verantworten die Nachhaltigkeitsstrategie der Deutschen Bahn. Was bedeutet denn für Sie Nachhaltigkeit im Kontext eines Infrastrukturkonzerns? Und für uns natürlich interessant, welche Rolle spielt Wasser dabei?
Mhm. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Bissi, was habe ich ja schon angedeutet, wie wichtig nachhaltige Aspekte für die Bahn an sich sind. Und es ist natürlich auch deswegen, weil wir da ein Versprechen abgeben gegenüber unseren Kundinnen, aber auch gegenüber unserem Eigentümer. Das ist ja in unserem Fall die Bundesrepublik Deutschland, aber tatsächlich eben auch unseren Mitarbeitenden, denen beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit auch wahnsinnig wichtig ist. Ja, für viele, auch in meinem Team, ist es der Grund, bei der Bahn gerne und engagiert zu arbeiten. Und insgesamt, jetzt mal vielleicht noch von so einem Wettbewerbsthema, ist Nachhaltigkeit für die Bahn natürlich deswegen wichtig. Sie hat ja zwei Stränge. Der eine ist die Verkehrsverlagerung. Ja, immer mehr Menschen, immer mehr Güter auf die Schiene zu bringen, ist per se ein nachhaltiger Vorgang und trägt viel zum Klimaschutz, zum aktiven Klimaschutz bei. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch als riesengroßer Konzern, der wir ja sind, natürlich auch in uns geschlossen nachhaltiger werden. Das erwarten zum Beispiel die Kundinnen und Kunden von uns, weil sie einfach mit dem klimafreundlichsten Verkehrsmittel auch für die eigene Klimabilanz entweder selbst unterwegs oder so eben ihre Güter transportieren wollen.
So geht es mir beispielsweise auch. Ich fahre sehr, sehr gerne Bahn.
Ganz genau. Also und bei Ihnen ist das jetzt eine intrinsische Motivation, aber wir haben zum Beispiel auch Geschäftskunden oder Firmen, die sagen, das ist einfach auch ein Teil unserer mitarbeitenden Mobilität. Das fordern wir auch so ein, damit wir einfach sagen können, wir sparen Emissionen, wo es auch immer geht. Und da ist ja für ganz viele Dienstleistungsunternehmen ist ja da die Mitarbeitendenmobilität der größte Hebel. Und noch verstärkter ist das natürlich immer dann, wenn man Güter transportiert. Da ist es dann natürlich eben auch ganz klar. Also das vielleicht nur nochmal zur grundsätzlichen Aufhängung. Und ansonsten, wenn man jetzt in Richtung Infrastruktur guckt, dann konzentrieren wir uns ja insgesamt bei der Bahn sehr, sehr stark auf die Faktoren Klimaschutz und Klimaresilienz. Und wenn wir auf in Richtung Klimaresilienz schauen, dann muss man natürlich sagen, dann sind wir schon bei der Infrastruktur. Weil wir sind eine Flächenorganisation, wir sind in ganz Deutschland. Und wenn es bei uns im Land ein Starkwetterereignis gibt, was durch den menschengemachten Klimawandel verstärkt oder hervorgerufen ist, die Bahn ist immer betroffen.
Ja.
So einfach ist es. Das wissen wir alle. Ja, ich bin ja auch Hardcore-Userin, Pendlerin zwischen München und Berlin. Wenn da was passiert, ist es ganz egal, wo. Also der Schienenstrang, irgendwo, der Bahnhof ist immer betroffen. Und von daher arbeiten wir sehr stark auch mit unserer Infrastrukturtochter im Bereich Klimaanpassung zusammen, weil das schlicht und ergreifend für uns ein Wirtschaftsfaktor ist. Das leitet uns aber nicht in erster Linie, sondern in erster Linie leitet uns natürlich der absolute größte Wunsch, unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden in Sicherheit zu transportieren oder eben ihnen eben die Arbeit zu ermöglichen. Also das ist so dann der Anknüpfungspunkt zum Thema dann auch Infrastruktur. Und zum Thema Wasser gibt es natürlich jede Menge Links. Einerseits natürlich ist das Thema Wasser eins der großen Gefahrenpunkte, ja, die Wasserknappheit haben wir jetzt schon besprochen. Im Starkwetterereignis, aber für uns viel relevanter sind dann natürlich Starkregenereignisse, anhaltende Starkregenereignisse. Vollkommen falsch wäre es zu sagen, das beste Beispiel, sondern das schlimmste Beispiel ist ja dann natürlich das Ahrntal.
Ja.
Mit allen Ableitungen, die es da gegeben hat. Da haben wir schon mal den einen Link zum Wasser. Und den anderen haben Sie ja angesprochen, in unserer Infrastruktur wird Wasser verwendet. Da brauchen wir auch große Mengen, ja, sei es für die Reinigung, sei es ja einfach die Inbetriebnahme von Infrastruktur, Gebäude oder eben auch Züge. Und da haben wir dann ganz klar, auch durch stringente Technologieentwicklung, immer wieder den Anspruch, hier natürlich so wenig Wasser wie möglich, aber eben so viel wie nötig zu verbrauchen.
Ja, da gehen Sie ja auch wirklich vorbildlich voran. Die Bahn hat aber auch noch eine Resilienzstrategie entwickelt, haben wir in der Recherche identifiziert, um sich eben insbesondere auf Klimafolgen vorzubereiten. Wo ist denn da der Unterschied zwischen der Nachhaltigkeitsstrategie und der Resilienzstrategie? Einfach nur so aus Interesse. Und was sind denn die wichtigsten Maßnahmen der Resilienzstrategie wieder mit Blick auf die Infrastruktur, um diese wetterfest zu machen.
Also der Unterschied jetzt erstmal, um den ersten Teil Ihrer Frage zu beantworten, ist natürlich, die Nachhaltigkeitsstrategie ist umfassend. Und mit umfassend meine ich dann auch, bemisst sich nach den ESG. Also da haben wir einerseits Themen, die wir vielleicht der ökologischen Transformation zuordnen wollen oder sollen. Die habe ich vorhin schon aufgezählt. Auf der anderen Seite haben wir da natürlich aber auch die sozialen Nachhaltigkeitsthemen. Und die sind mir auch persönlich mindestens genauso wichtig. Von daher, die Nachhaltigkeitsstrategie ist sehr, sehr umfassend. Ein Teil unseres Nachhaltigkeitsblickes ist dann aber eben die Klimaresilienz mit einem ganz deutlichen und ganz, ganz wichtigen Fokus, nicht zuletzt auch wegen der Urgency. So ein, das wissen ja auch alle. Und von daher ist es wichtig, wir haben bei der Bahn selbstverständlich schon immer ein Potpourri an Klimaresilienzmaßnahmen entwickelt und auch umgesetzt. Wir waren da auch ganz stark immer in der Technologieentwicklung vorne. Aber das auch holistisch zu sehen und zu sagen, auch da müssen wir natürlich von unseren Infrastrukturanlagen über die Züge, über unsere Gebäude, aber dann eben auch die Menschen betrachten, ja, unsere Kundinnen und unsere Kunden zuvorderst, unsere Mitarbeitenden. Und natürlich sind die auch bei immer mehr Ereignissen auch immer stärker betroffen. Also von daher, Klimaresilienzstrategie ist, hängt unter der ganzen und großen Nachhaltigkeitsstrategie und ist dann aber doch sehr umfassend, weil sie tatsächlich alle Aspekte in den Blick nimmt.
Okay, verstanden. Alles klar. Dankeschön. Ja, die Bahn will bis 2040 klimaneutral sein, also etwas schneller als Deutschland. Welche Rolle spielen denn dabei dann so wasserbezogene Maßnahmen wie beispielsweise die Fahrzeugreinigung, die Regenwassernutzung, aber eben auch die generelle Gestaltung klimaangepasster Bahnhöfe?
Also relevant dann natürlich für Klimaschutzaspekte ist natürlich immer dann, wenn man in der Technologieentwicklung vorankommt, sodass man dann weniger Ressourcen, aber vor allen Dingen eben auch weniger Energie braucht. Wir sind ja bei unserem Energiemix eben bei einem ganz starken Wechsel hin zu den Erneuerbaren. Aber die beste Energie ist natürlich immer die, die man gar nicht verbraucht. Von daher, und da geht ja häufig der Energieverbrauch und der Wasserverbrauch Hand in Hand, wobei ich den Aspekt Ressourcenschonung an sich auch da gar nicht außen vor lassen will. Der ist ja mindestens genauso wichtig. Ja. Da darf man, finde ich, die einzelnen Aspekte von der ökologischen Transformation auch nicht gegeneinander ausspielen. Aber da arbeiten wir eben sehr stark. Sie haben jetzt beispielsweise die Bahnhöfe angesprochen, mit Aspekten wie Regen, Brauchwasser, Weiternutzung und so weiter, sodass wir hier eben beides schaffen, weniger Energie und weniger Ressourcen. Und das gilt eben in verstärktem Maße auch immer weiter fürs Wasser. Und da sind wir auch im Bereich der Technologieentwicklung. Das hatten Sie ja vorhin schon mal abgefragt. Da sind wir auch vorne dran, da setzen wir auch wirklich einen Fokus. Da haben wir Programme wie die klimaresiliente Bahntechnik, die in unserem Technikressort maßgeblich verantwortet wird. Und da gibt es ganz verschiedene Beispiele. Also das heißt, dass wir in die Richtung kommen, Sie hatten es schon angesprochen, dass wir einfach in den Toiletten mit weniger Wasser auskommen, aber eben auch in der Zugreinigung. Oder dass wir uns überhaupt überlegen, wo muss Wasser verbraucht werden und wo geht auch eine trockene Reinigung. Das geht, da arbeiten wir natürlich mit den Profis zusammen, sodass die Kundinnen und Kunden da natürlich keine Abstriche im Service erleben müssen. Aber nochmal, das ist für uns ein wichtiger Aspekt. Also Ressourcenschutz, Wassereinsparung, Wasserwiederverwertung, diese ganzen Aspekte treiben uns stark.
Ja, die Zugtoiletten beeindrucken mich immer wieder, weil da ja so richtige Vakuumstechnik angewandt wird. Und entgegen vieler Urteile wird das Wasser ja tatsächlich im Zug gespeichert. Also es ist nicht so, dass es quasi raus auf die Schiene und weg damit. Hat natürlich dann irgendwie logistische Aspekte. Wie schaffe ich es, dass dann zu dem Zeitpunkt dann auch das Wasser abgesaugt werden kann, das Abwasser entsorgt wird? Also total spannend. Und da ist es natürlich durchaus ein Faktor, dass jetzt diese Toilettenspülungen nur 0,75, also weniger als ein Liter Wasser verbrauchen. Herkömmliche Toiletten verbrauchen teilweise 7 Liter für eine Toilettenspülung. Das wäre natürlich dann in der Logistik noch viel, viel markanter, sehr beeindruckend. Und der Energieaufwand von diesen Toiletten ist dann natürlich entsprechend auch, ja, geringer. Und freut mich sehr, dass diese Lösungen dann auch ankommen. Wie schaffen Sie es denn, dann auch solche Lösungen flächendeckend in der Infrastruktur zu verankern? Ich kann mir vorstellen, dass gerade so technologische Erneuerungen für eben, Sie hatten es angesprochen, die Bahn ist ja deutschlandweit verteilt, dass das dann eben auch immer zügig ausgerollt wird. Weil wenn Sie jetzt nur hier in Berlin was anwenden, Nicht jeder Zug fährt durch Berlin. Wie gehen Sie da bei der Bahn vor?
Eigentlich ganz klassisch, wie es jedes Unternehmen auch machen würde. Einerseits schauen wir, wie rentabel wäre es bei Nachrüstungen? Wie rentabel ist es dann schlicht und ergreifend auch bei Renovierungen von Gebäuden, bei Umrüstungen von Gebäuden? Und da spielt es dann eben eine große Rolle. Und ansonsten sprechen wir natürlich, wenn wir jetzt über die Zugtoiletten sprechen, als wirklich ein kleines, aber natürlich einprägsames Beispiel, da gehen wir ins Sparring mit den Herstellern. Das ist ja vollkommen klar, weil wir stellen die Züge ja nicht selbst her. Das macht ja ein Hersteller für uns. Und genau, da formulieren wir dann aber eben auch unsere Nachhaltigkeitsansprüche an das, was wir zukünftig haben möchten für unsere Kundinnen und Kunden, aber eben auch für die Umwelt und die Nachhaltigkeit.
Schön. Ja, wir hatten vorhin ja schon über Lieblingsbahnhöfe gesprochen. Die Bahnhöfe wie Rastatt oder auch Mannheim-Käfertal sind bereits ja durchaus Bahnhöfe, die es sich lohnt, mal zu besuchen, denn die sind besonders nachhaltig. Unsere Recherche hat ergeben, dass dort die Regenwasserbehandlung sehr innovativ ist. Dort wird tatsächlich das Regenwasser direkt vor Ort gereinigt, versickert dann und wird nicht in die Kanalisation abgeleitet. Etwas, was natürlich im Bereich der wasserbewussten Stadtentwicklung ja ein schöner Aspekt ist. Und gleichzeitig findet eine Wiederverwendung von Wasser von Grünflächen beispielsweise für die Toilettenspülung an. Sie hatten gerade auch schon das Thema Brauchwassernutzung thematisiert. Und damit werden ja Bahnhöfe durchaus zu Ressourcensparern und Umweltvorreitern. Jetzt hat die Bahn ja nicht nur die von uns angesprochenen Bahnhöfe, sondern tatsächlich 5.400 Bahnhöfe. Eine irre Anzahl, finde ich. Wie schafft man es, dass jetzt diese Bahnhöfe dann alle auch solche Vorreiter werden? Und da ja auch gleichzeitig so die Fragestellung, die Bahnhöfe sind ja nicht nur vom Klimawandel betroffen, sie hatten auch so die sozialen Aspekte angesprochen. Ich finde immer wieder der Aspekt der Barrierefreiheit auch etwas, was in den Bahnhöfen total relevant ist, sodass jede und jeder auch Zugang zur nachhaltigen Mobilität hat. Wie schaffen Sie es, 5.400 Bahnhöfe umzurüsten? Sind ja durchaus immer mal wieder auch komplexere Projekte.
Absolut. Und da gibt es natürlich dann auch immer den Faktor gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunen, mit den jeweiligen Städten. Also das ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Aufgabe, gerade weil die Bahnhöfe so multifunktional sind, ja, und so ganz viele Funktionen auch für Menschen haben. Übrigens nicht nur für die, die ankommen und wieder abreisen, sondern auch für die Personen und Menschen, die in dem jeweiligen Ort oder in der jeweiligen Stadt wohnen. Ja?
Stimmt,
lassen Sie uns
stimmt.
bloß mal dran denken, wie oft gehen wir alle wenn wir irgendwas verbaselt haben am Sonntag, in die dann dort offenen Läden. Ja?
Stimmt, also, das ist insbesondere in München ein Faktor.
Ach, überall. Überall, wenn man schlicht und ergreifend seine Einkäufe nicht im Griff hat. Ich kenne das selber auch. Und deswegen, wir schaffen das natürlich nicht auf einmal, aber peu à peu. Was Sie angesprochen haben, ist die Entwicklung von Bahnhöfen zu den sogenannten Zukunftsbahnhöfen. Da spielen genau diese ganzen Aspekte eine Rolle. Das ist eben nicht nur, wie machen wir die Bahnhöfe ökologischer, aber auch immer auch das. Ja, da geht es auch zum Beispiel um so Aspekte wie machen wir sie einfach lebenswerter. Da geht es auch um besseres Licht. Ja, wir wissen mittlerweile, dass wir uns alle nicht so wahnsinnig wohlfühlen, wenn uns perspektivisch das Tageslicht fehlt. Aha. Also auch solche Aspekte spielen da eine Rolle. Und dann eben aber auch genau solche Aspekte, die man jetzt vielleicht eher im sozialen Bereich verorten würde. Das ist die Barrierefreiheit. Das ist aber zum Beispiel auch sowas wie, hatte der Bahnhof bislang vielleicht ein bisschen problematische Orte, jetzt auch für jüngere Frauen und so weiter.
Unterführungen ja häufig.
Und wie kann man mit solchen Punkten umgehen, dass sich perspektivisch einfach alle in den Bahnhöfen wohlfühlen, dass sie dort eben gerne sind, dass sie die Infrastruktur dort nutzen. Ja, und das können Bahnhöfe ja leisten. Und wer schon mal in so einem Zukunftsbahnhof war, und das sage ich jetzt einfach auch selber voller Begeisterung, der merkt, was für ein guter Ort, ein sogenannter Third Place, dann eben auch Bahnhöfe sein können und wie multifunktional, die dann wirklich auch Mehrwert nicht nur für die Reisenden, sondern einfach auch für alle bieten.
Also ich werde auf jeden Fall auf einer meiner nächsten Reise mal in so einen Zukunftsbahnhof bewusst halt machen, um es zu erfahren. Ich bin total neugierig.
Und ich bin ein großer Bahnhofsfan. Das hat man jetzt vielleicht rausgehört, aber da gibt es einfach auch immer so viele so viele Momente und so viele spannende Dinge zu entdecken. Und da machen wir als Bahn auch wirklich viel. In Nürnberg, das ist ja meine Heimatstadt, da wurde zum Beispiel die Kundenhalle in den ursprünglichen Jugendstil-Zustand versetzt und ist jetzt wirklich, also das zum Beispiel,
oh, stimmt, auch ein
lohnt
sehr schöner
sich,
Bahnhof.
Das mal anzuschauen. Ja. Ach, und sowas begeistert mich tatsächlich auch als Bahnlerin einfach immer wieder.
Man hört ihre Leidenschaft.
Die gibt's.
Die Bahn hat, und das beeindruckt mich, 2023 den vollständigen Ausstieg aus Glyphosat verkündet. Und Glyphosat ist ja ein Totalherbizid, das durchaus umstrittene Umweltwirkungen hat, lange Zeit zur Vegetationskontrolle im Gleisbett eingesetzt wurde. Ein Aspekt, der natürlich insbesondere mit Faktoren wie Diversitätsaufrechterhaltung, aber generell auch Wasserschutz, Grundwasserschutz aus unserer Sicht ganz, ganz elementar sind. Stattdessen setzt die Bahn nun auf ein digitales Vegetationsmanagement, stelle ich mir auch herausfordernd vor mit der Unmenge an Gleiskilometern, die sie ja auch bewirtschaften. Wie bewerten Sie denn diesen Schritt und welche Herausforderungen hat er mit sich gebracht oder bringt er vielleicht noch immer mit sich?
Mhm. Also die Frage, wie man überhaupt mit dem Vegetationsmanagement umgeht, ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Sie haben die vielen, vielen Gleiskilometer schon angesprochen und die diskutieren wir auch immer bei der Bahn und die diskutieren wir auch weiter bei der Bahn. Klar ist ja, dass wir oberhalb von wassergeschützten Gebieten keinerlei Herbizide anwenden können, sodass wir da gerade auch für diese Bereiche wirklich sehr stark dann nicht nur ins digitale Vegetationsmanagement, sondern auch ins manuelle Vegetationsmanagement gegangen sind. Das ist sehr, sehr aufwendig und das sorgt auch tatsächlich immer wieder für Diskussionen. Dann natürlich bei der Infrastruktur, die müssen nämlich auf der einen Seite natürlich diese ganzen gesetzlichen Vorgaben einhalten, auf der anderen Seite aber auch ganz klar die Sicherheit im Bahnbetrieb sicherstellen. Und von daher muss man wirklich sagen, dass das kein triviales Thema ist und wir auch immer weiter diskutieren, wie wir mit dem Thema umgehen.
Ja, die Bewirtschaftung von den Gleisanlagen ist ja etwas, das nimmt man so hin. Aber wenn man sich auch anschaut, wie das in Frostzeiten mit Frostschutzmittel und alle diese Aspekten, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ja unsichtbar ist, aber gleichzeitig ganz elementar für die Sicherheit.
Es ist genau und unser oberstes Ziel ist wirklich, oder unsere Maxime, das ist gar kein Ziel, sondern das ist wirklich eine Maxime, ist die Sicherstellung des sicheren Bahnbetriebs. Und das ist handlungsleitend für alle weiteren Entscheidungen. Und zum Beispiel sowas wie die Sicherstellung von dem Vegetationsmanagement hat auch Auswirkungen, die Kundinnen und Kunden häufig gar nicht sehen. Ja, dazu braucht sie sogenannten Sperrpausen. Mhm. In der Zeit wird es vorgenommen, da können aber keine Züge fahren. Also von daher nochmal, das ist kein triviales Thema und wir sind da stetig in der Weiterentwicklung und in der Debatte, was der richtige Weg ist.
Ja, auf jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie hatten ganz zu Beginn auch mal das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und ja die ESRS-Richtlinien oder Standards angesprochen. Ein Aspekt, den wir als DWA durchaus auch betrachten, denn es gibt einige Unternehmen in der Wasserwirtschaft, die nun perspektivisch auch berichten müssen, wie sie ihre Nachhaltigkeit umsetzen. Ich stelle mir aber die Berichterstattung für einen großen Konzern, wie die Bahn es ja ist, wirklich komplex vor. Wie gehen Sie denn mit diesen Anforderungen um und wie schaffen Sie es, die Maßnahmen, die Sie ergreifen, die ja wirklich vielfältig sind, wir haben ja einige Aspekte und sicherlich nur einen Bruchteil davon gerade schon besprochen, die dann auch wirklich transparent, verständlich, aber auch nicht allumfassend zu kommunizieren und somit auch zu zeigen, wie Nachhaltigkeit bei der Bahn gehandhabt wird?
Also das ist tatsächlich ein komplexes Unterfangen. Das findet ja auch in meinem Bereich statt. Aber wir brauchen dazu im Endeffekt alle Geschäftsfelder, alle Teile der Bahn, wie es übrigens beim ganzen Thema Nachhaltigkeit ist. Ja, also wir können das hier versuchen und ich glaube, da haben wir auch den Anspruch bei mir im Bereich, das gut zusammenzuführen. Aber im Endeffekt ist Nachhaltigkeit eine totale Teamaufgabe für alle und für alle Bereiche. Und so ist es natürlich jetzt auch in den Berichterstattungsthemen. Wir haben unsere Anstrengungen schon immer berichtet. Das haben wir in unserer ganz regulären, im integrierten Bericht des Konzerns schon immer gemacht, auch sehr ausführlich. Mhm. Sie sagen es auch ganz richtig, weil wir da auch wirklich was anzubieten haben. Und wir werden ja von ESG-Ratings und Rankings sehr, sehr hoch bewertet. Und das gelingt aber natürlich nur, wenn man auch wirklich etwas tut. Und so war das bei uns natürlich immer eine Win-Win-Situation. Die jetzigen oder auch neuen Anforderungen an die Berichterstattung stellen alle vor Herausforderungen, ja, weil da geht es einfach nochmal um ganz andere Systematiken. Und da sind wir als Bahn auch immer betroffen, weil ja große Unternehmen da auch einfach immer VorreiterInnen sein müssen. Das verstehe ich schon auf der einen Seite auch. Und wir möchten ja auch diese Vorreiterrolle einnehmen. Aber nochmal, das beschäftigt hier schon viele Menschen. Und das, was ich aus vielen anderen Unternehmen höre, die Berichterstattung ist kompliziert und komplex. Also da kann ich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Ich finde es nur wichtig, dass man berichtet, weil das natürlich auch handlungsleitend ist, muss man sagen. Und weil das ja dann einfach auch die Funktion, die wir uns auch wünschen, wir sind einfach ganz häufig Best Practice. Nur dann können wir die ja auch erfüllen. Wir können sie ja nur dann erfüllen, wenn wir einfach auch sagen, wie wir was machen, wo wir Sachen gut machen. Das ist einerseits mal in unserer regulären Berichterstattung, aber beispielsweise auch auf der Nachhaltigkeitswebsite der Deutschen Bahn ist es uns auch wichtig, darzustellen, was wir tun und wie erfolgreich wir damit sind.
Ich denke, da kommt der Grundsatz, tue Gutes und sprich darüber oder berichte darüber, ist da sehr treffend. Wir versuchen das auch und haben beispielsweise auch so einen Leitfaden entwickelt, um den Unternehmen der Wasserwirtschaft da noch eine Hilfestellung zu geben. Denn die Unternehmen sind häufig kleiner und können nicht unbedingt auf so eine langjährige Expertise, wie es bei Ihnen im Konzern verfügbar ist, zurückgreifen. Vielleicht noch eine abschließende lange Frage. Das Sanierungsprogramm S3 soll ja bis 2027 dazu dienen, Netze und Bahnhöfe umfassend zu modernisieren. Ja, durchaus ein sportlicher Zeitplan. Wie fließen denn da so die Aspekte Nachhaltigkeit und Wasserbewusstsein ein in dieses Programm?
Also um es vielleicht mal aufzudröseln, jetzt läuft das Sanierungsprogramm S3 bis zum Jahr 2027. Das hat drei Säulen. Einerseits versuchen wir wirtschaftlicher zu werden, sind da auf einem wirklich guten Weg. Auf der anderen Seite hat es eben auch diese betrieblichen Belange, die wir ja auch alle kennen, ja, wo wir versuchen, die Pünktlichkeit zu verbessern. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch an der Infrastruktur arbeiten, weil hier schlicht und ergreifend die Infrastruktur in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr vernachlässigt wurde. Wir haben jetzt einfach eine Infrastruktur, die sehr störanfällig ist. Und da ist es einfach wichtig, wieder für unsere Kundinnen und Kunden, für uns aber natürlich auch auf einer guten Infrastruktur zu fahren, ist ja auch für die Wettbewerber wichtig, die dieselben Gleise nutzen. Das heißt, das sind mal diese drei Säulen von unserem Sanierungszeitraum. Was nicht gelingen wird, ist, dass diese Sanierung der Infrastruktur bis 2027 abgeschlossen sein wird.
Das kann ich mir vorstellen.
Kennen Sie ja auch, wie lange Planungsvorläufe, aber dann auch die Umsetzung dauert. Wir gehen das jetzt peu à peu an. Vor allen Dingen ein ganz großer Hebel sind da die sogenannten Korridorsanierungen. Das heißt, auf wichtigen Strecken wird ein großer Abschnitt zusammenhängend saniert, sodass dann wirklich eine große Sicherheit im Betrieb in den Folgejahren gewährleistet werden kann und man dann einfach so schnell nichts mehr machen wird. Das ist ein Programm, das wir aufgelegt haben, natürlich immer in Rücksprache dann eben auch mit dem Verkehrsministerium. Und es läuft jetzt, wie an der Perlenschnur, kommt da jetzt eine Korridorsanierung nach der anderen. Die nächste, die ja jetzt schon gestartet ist, ist eben Hamburg-Berlin an der Stelle. Die Nachhaltigkeitsaspekte fließen da natürlich mit ein, nicht zuletzt, weil wir ja auch klimaresilienter werden müssen, bauen müssen, aber tatsächlich auch, weil wir auch in anderen Aspekten der ökologischen Transformation ja immer versuchen, stetig voranzukommen. Auch immer da, wo wir in die Infrastruktur eingreifen, zu versuchen, dass wir eben hier einfach auch die Lage oder die Nachhaltigkeitsaspekte noch verbessern können. Und bei ganz vielen Überlegungen gelingt uns das dann auch.
Ich denke, so Huckepack, die Nachhaltigkeit mit draufzunehmen und auch viele Aspekte sind dann ja auch Aspekte der Wasserwirtschaft. Das ist an vielen Stellen notwendig. aus meiner Sicht, ja, werden die nächsten 10 Jahre durchaus eine Infrastrukturdekade. In der Wasserwirtschaft stehen ja auch viele, viele Erneuerungen, Transformationen uns bevor. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei der Bahn auch ähnlich aussieht.
Ja, das ist natürlich nicht ganz trivial, vielleicht den Aspekt auch nochmal reinzubringen. In einer Phase, der wir uns im Moment gegenüber sehen, wo jetzt, ich sag's mal höflich, nicht an allen Ecken und Enden der Welt Nachhaltigkeitsaspekte noch den Stellenwert haben, wie vielleicht vor einigen Jahren. Und ich glaube, da müssen wir auch als Deutschland, als Europa wirklich schauen, dass wir weiterhin gut am Ball bleiben. Nicht nur, weil ich das natürlich für den Globus wichtig finde und ganz intrinsisch motiviert bin, sondern eben auch, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir dann hier als Europa wettbewerbstechnisch eine Vorreiterrolle einnehmen können und so diesen ganzen Aspekt Technologieentwicklung zu mehr Ressourcenschonung, zu mehr Energieeffizienz. Da steht die Tür momentan sperrangelweit offen, aber wir müssen auch durchgehen.
Auf jeden Fall, der Faktor Wirtschaftsstandortförderung ist etwas, womit wir uns in der Wasserwirtschaft auch an vielen Stellen auseinandersetzen. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Wir machen noch 3 schnelle Kurzfragen. Einen Satz, den Sie waren ja auch mal Bürgermeisterin in München, haben wir gleichzeitig dort gelebt, haben wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt. Einen Satz, den Sie jeder Kommune mitgeben würden.
Für Kommunen gilt das Gleiche wie für Infrastrukturunternehmen. Wir können uns keinen kurzfristigen Blick leisten. Und das sage ich auch ganz bewusst in Richtung jeglicher politischen Ebene, die das ja sehr, sehr gerne macht, ja, weil natürlich so die Wahlzyklen sind. Ich finde, bei Infrastrukturfragen geht das nicht. Und das merken wir bei der Bahn, aber das merkt eben auch jede Kommune. Große Infrastrukturvorhaben, die dann eben auch zukunftsweisend sind, brauchen häufig länger als einzelne Wahlperioden und von daher niemals diesen langfristigen Blick verlieren. Das wäre was uns bei der Bahn ganz wichtig ist, ja auch eine Anforderung ist, perspektivisch dann auch an unsere politische Ebene. Aber das gilt natürlich für Kommunen genauso.
Da sprechen Sie mir auf jeden Fall aus dem Herzen. Was können klassische Infrastrukturunternehmen, beispielsweise die Bahn, aber auch vielleicht aus Wasserwirtschaft, von der Natur lernen?
Aus der Natur kommen ja ganz viele Lösungen. Bei der Wasserwirtschaft, weiß ich, ist das natürlich vor allen Dingen solche Sachen wie Filtration. Ja, das wird ja immer von der Natur abgeschaut. Und das können wir aber auch insgesamt. Also gerade bei der Technologieentwicklung, man macht es ja zum Beispiel bei Oberflächen, aber man macht es eben auch ganz viel bei Energieeffizienz. Da kann man sich bei Flora und Fauna einfach abgucken, Antriebstechnologien und so weiter. Das sind halt einfach die Profis, die wissen, wie es wirklich am besten geht.
Und haben ja über Jahrhunderte und Jahrtausende gezeigt, wie es geht.
Zur Perfektion gebracht, ganz genau. Da können wir nur neidvoll zugucken.
Ihre Botschaft an alle, die mit Wasser arbeiten?
Den Wert des Wassers auch zu erkennen. Ja, also ich meine, einerseits bedeutet das natürlich auch zu wissen, dass auch Wasser endlich ist und geschützt werden muss. Aber dann ist das natürlich ein unwahrscheinlich wertvolles, wahrscheinlich sogar der ganz wertvollste Stoff, den es auf der Erde gibt. Und nicht zuletzt ist dieser Spruch, die nächsten Kriege werden um das Wasser geführt, der ist ja nicht aus der Luft geholt, ja. Oder das sagen ja auch keine irgendwie wild gewordenen Superökos, sondern das tatsächlich sagen diejenigen, die Geopolitik im Blick haben, in Thinktanks an sowas arbeiten. Und von daher ist mir wirklich wichtig, im Kleinen wie im Großen, ganz persönlich als Verbraucherin, als Verbraucher, aber dann eben auch als politisch Gestaltende, den Wert des Wassers bei allen politischen Entscheidungen immer mitzudenken.
Finde ich super. Ja, liebe Frau Habenschaden, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sie haben uns gezeigt, dass Nachhaltigkeit bei der Deutschen Bahn nicht nur ein strategisches Ziel ist, sondern eindeutig ein technisches, infrastrukturelles und gesellschaftliches Zusammenspiel darstellt. Vom Regenwassermanagement am Bahnhof bis zur Vakuumtoilette im ICE, alles ist mit dabei. Ich bin auch auf jeden Fall überzeugt, dass Sie das wirklich leben. Ressourcenschonung, Klimaanpassung und Transparenz in der Berichterstattung Hand in Hand kann das Ganze eben auch gehen. Das zeigt die Deutsche Bahn. Und die Schnittstelle zur Wasserwirtschaft ist aus unserer Sicht eine zentrale Rolle dabei. Thank you for speaking with DWA. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast, teilt die Folge mit Familie, Freunden oder euren KollegInnen und lasst uns gerne eine Bewertung da. So helft ihr mit, dass die Wasserfragen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt engagiert und bleibt vor allem wasserbewusst.
Vielen Dank. In Ihre Richtung dann natürlich auch. Thank you for always traveling with Deutsche Bahn.
Sehr gerne.